Wurde jemand von euch schon mal angeklagt? Also damit meine ich jetzt nicht vom Nachbarn, der sich darüber beschwert, dass die Hecke mal wieder durch den Zaun wächst, sondern angeklagt in einem juristischen Sinne. Mit Vorladung, Anhörung etc. Wenn einem sowas passiert, dann braucht man Beistand. Aber nicht von Mutti oder Opa, sondern juristischen Beistand. Man braucht jemanden, der Ahnung vom Gesetz hat und der dieses Wissen einsetzt, um einen zu helfen. Denn das Problem, das wir deutschen Bürger haben, keiner von uns kennt das deutsche Gesetz auswendig. Wir wissen gar nicht, was da alles drin steht. Und trotzdem gilt jedes Gesetz, was da drin steht, ob wir es kennen oder nicht. Und wir machen uns schuldig, wenn wir das übertreten. Unwissenheit schützt mal nun mal nicht vor Strafe. Ich habe mir da ein Beispiel rausgesucht und will euch mal fragen, weiß zufällig jemand, was in § 27 Absatz 6 der deutschen Straßenverkehrsordnung steht? Das habe ich mir gedacht, ich wusste es auch nicht. Es stimmt wirklich. § 27 Absatz 6 der deutschen Straßenverkehrsordnung sagt, es ist per Gesetz verboten, in Deutschland im Gleichschritt über eine Brücke zu marschieren. Warum ist das verboten? Dürfen wir Deutschen nicht mehr marschieren, wenn wir das wollen? Es ist verboten, weil es passieren kann, dass durch den Rhythmus des Gleichschritts eine Brücke derart in Schwingung versetzt wird, dass sie einstürzt. Wenn das passiert, bezeichnet man das als eine sogenannte Resonanzkatastrophe. Und es ist schon mehr als einmal vorgekommen, wen wundert es am meisten und häufigsten im Krieg? Ich gebe euch dahingehend recht, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir dieses Gesetz übertreten. Also ich weiß nicht, wie oft Sie in Ihrem Alltag dabei sind, mit anderen im Gleichschritt zu marschieren. Ich hoffe gar nicht. Aber es ist ein Beispiel dafür, dass wir ein Gesetz übertreten können, von dem wir gar nicht wussten, dass es das überhaupt gibt. Wenn Unwissenheit Straferlass bewirken würde, dann würde doch jeder von uns behaupten, dass er dieses oder jenes nicht wusste und dass er davon doch keine Ahnung gehabt hat. Das funktioniert also nicht. Darum, wer juristisch angefochten wird, der braucht einen Strafverteidiger. Und das sollte man niemals selber machen. Es gibt ja diese Juristenweisheit und die lautet, wer sich selber vertritt, hat einen Idioten zum Mandanten. Und es hat viele verschiedene Gründe, warum man sich vor Gericht nicht selber vertreten sollte. Einen möchte ich aber besonders herausheben, weil ich ihn am interessantesten finde. Das habe ich in einem Online-Fachjournal gelesen über die häufigsten Fehler, die gemacht werden, wenn sich Menschen selbst verteidigen. Jetzt fragt mich nicht, wie ich auf diese Seite gekommen bin. Das passiert manchmal, wenn man im Internet ist. Und dort steht explizit, geben Sie sich nicht dem Irrglauben hin, dass Sie als einfacher Bürger und Beschuldigter mit Staatsanwaltschaft und Gericht auch nur annähernd auf Augenhöhe argumentieren werden. Diese Annahme hat den meisten das Genick gebrochen. Sich selber zu verteidigen, ist das Dümmste, was man in einer solchen Situation tun kann. Das geht im Übrigen auch für Rechtsanwälte, die unter Anklage stehen. Wer auf sich selber baut, hat in der Auseinandersetzung mit der Macht der Justiz die denkbar schlechtesten Karten auf der Hand. So, und jetzt wird's ernst. Wo ist denn hier die Parallele? Also was hat denn das alles mit uns Christen überhaupt zu tun? Der Text für die heutige Predigt steht im Lukasevangelium im 18. Kapitel. Jesus sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus erzählt dieses Gleichnis einer ganz bestimmten Menschengruppe, nämlich solchen, die sich selber für besser halten und gerne auf andere Leute herabschauen. Sind solche Leute heute anwesend? Nein. Ich denke, das ist auch gut so. Mit solchen Leuten wollen wir gar nichts zu tun haben. Da stehen wir zum Glück meilenweit drüber. Aber mit dieser Erzählung trifft Jesus einen ganz besonderen Nerv. Und zwar einen Nerv, den jeder Mensch in seinem Leben hat. Jeder von uns gehört in irgendeiner Form zu irgendwelchen Gruppen, ob er das will oder nicht. Und dadurch grenzt man sich schon fast zwangsläufig von denen ab, die da nicht dazugehören. Wir sind zum Beispiel evangelisch, nicht katholisch. Wir sind Christen und nicht Atheisten. Man ist Ossi oder Wessi. Und wehe, man bezeichnet einen Oberfranken als Bayerns. Ganz schlechte Idee. Und natürlich tendiert man eher dazu, dass man sich selbst immer auf der besseren Seite sieht. Ist das denn wirklich so tragisch? War das so falsch, was der Pharisäer hier gebetet hat? Und wie er es formuliert hat? Ich meine, das, was er hier macht, das ist doch erstmal gar nicht so schlecht. Er lobt Gott. Er ist ihm dankbar für das, was er ist und wie es um ihn steht. Gerade im Vergleich mit anderen sieht und merkt er, wie gut es ihm geht, und er bedankt sich dafür bei Gott. Ich denke, jeder, der länger als 5 Sekunden über diese Situation nachdenkt, der muss sich doch damit irgendwie identifizieren können. Was der Pharisäer hier getan hat, das haben wir alle schon gemacht. Wer hat nicht schon mal gedacht, na Gott sei Dank geht's bei uns zu Hause nicht so zu wie bei denen. Na Gott sei Dank ist mein Kind nicht so blöd wie das von XY. Gott sei Dank stecke ich nicht in der Problematik und habe nicht das Problem, was der andere gerade hat. Wenn Jesus etwas erzählt, und zwar ganz besonders dann, wenn es sich um Pharisäer handelt, da gehen wir Christen schon mit der Annahme heran, der Pharisäer ist sowieso der Böse. Der ist der Dumme, er ist der, der es eigentlich besser wissen müsste, aber es nicht drauf hat. Im Christentum ist der Pharisäer zu dem Stereotyp von geistlicher Engstirnigkeit geworden. Und natürlich will sich mit so jemand niemand identifizieren. Man liest was über Pharisäer in der Bibel und denkt schon fast automatisch, na wie kann der denn so reden? Wie kann das so beten oder das denken oder jenes tun? Ein Pharisäer ist unter anderem jemand, der Gott kennt, der an ihn glaubt, der den Wunsch hat, Gott gehorsam zu sein und ihm zu folgen. Das Problem, das er aber hat, das, was dem Pharisäer im Weg steht, ist seine eigene Engstirnigkeit, die eigene Hartherzigkeit, der Egoismus, das Hängen an Traditionen, Unfähigkeit, Unwille und noch eine ganze Palette mehr. Und das ist doch haargenau die gleiche Situation, in der jeder von uns auch drinsteckt. Wir sitzen in genau demselben Boot. Pharisäer gibt es jetzt schon seit mehreren Jahrhunderten nicht mehr. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe und das, was uns Jesus sagen will, dann sollte ein Pharisäer, wenn wir von ihm lesen, für uns heute mehr sein als ein Angehöriger einer religiösen Berufsgruppe aus einer anderen Kultur von vor 2000 Jahren. Sondern der Pharisäer ist ein Spiegelbild für uns Christen, von Gläubigen, bei denen es richtig hart menschelt. Ihr könnt das Neue Testament nehmen und das Wort Pharisäer fast anstandslos durch das Wort Christ ersetzen. Die Gleichnisse und die Geschichten, die Jesus dadurch erzählt, die könnten nicht relevanter, moderner und näher an unserem Alltag dran sein. Es ist erschreckend. Lasst uns diesen Pharisäer also bitte nicht als irgendeinen gottlosen, verlorenen Idioten abstempeln, sondern als ein Spiegelbild, wie wir selber auch sind. Das haben wir alle gemacht. Das und noch vieles mehr. Trotzdem würden wir doch jetzt auch nicht mit dem Finger auf den anderen zeigen und uns den Glauben absprechen. Dann lasst uns das auch mit dem Pharisäer in diesem Gleichnis nicht tun. Durfte er denn Gott für solche Dinge etwa nicht dankbar sein? Durfte er nicht dafür danken, dass er Gott erkannt hat, dass er ihn lieb hatte, ihm nachfolgte, während das seiner Meinung nach auf den Zöllner beim Zöllner zu fehlen schien? Doch natürlich kann er das. Und wir sollten das auch. Dankbarkeit ist gut und wichtig. Und die ist hier auch gar nicht das Problem. Das Problem ist die Perspektive, die zu dieser Dankbarkeit geführt hat. Der Pharisäer vergleicht sich mit jemandem, der augenscheinlich schlechter dasteht als er selber. Und das ist ein Problem. Wer sich vergleicht mit anderen Leuten, egal ob es im Christentum ist oder im Privaten, im Alltag, auf der Arbeit, wer sich vergleicht, sucht nicht die Augenhöhe. Wer vergleicht, sucht immer das Gefälle, den Unterschied. Wenn ich für mich und mein Leben dankbarer werde, weil ich sehe, dass es anderen ja noch schlechter geht als mir, dann ist es eine Form der Dankbarkeit, mit der Gott nichts anfangen kann. Und das aus zweierlei Gründen. Erstens ist es unglaublich arrogant. Und zweitens ist es eine Dankbarkeit, die auf sehr wackeligen Beinen steht. Ich stelle jetzt meine These auf und die kann jeder für sich ganz unkritisch einfach mal selber beantworten. Wenn ich dankbar werde, weil ich sehe, dass es anderen Menschen noch schlechter geht als mir, kann ich dann auch noch dankbar bleiben, wenn ich mit Menschen zu tun habe, denen es viel besser geht als mir? Oder wechselt dann meine Dankbarkeit hin zu solchen Phrasen wie, naja, wir müssen halt alle mit dem leben, was wir haben. Dankbarkeit, die aus einem Vergleich mit anderen heraus entsteht, die kann man sich schenken. Es hat die falsche Ursache, es hat die falsche Perspektive. Sie hängt nicht an Gott, sondern an den Umständen. Und damit verfehlt sie ihren Zweck und ihre Ehrlichkeit. Sich zu vergleichen sollte man besonders und gerade im Christentum meiden wie die Pest. Denn wer sich ständig vergleicht mit anderen Christen, wird irgendwann in seinem Leben Gedanken haben, die ungefähr so klingen können. Na, ich bin halt ein bisschen näher an Jesus dran als der andere, der immer die gleichen Fehler macht und nichts dazulernt. Oder wenn wir es von der anderen Seite nehmen, Gott scheint sich für den anderen immer mehr zu interessieren als mich. Ihm scheint er zu helfen und ich bin alleine. Das ist pures Gift und eine Lüge. Wie auch Jesus am Ende des Gleichnisses deutlich machen wird. Dankbarkeit ist also eine super wichtige und auch eine gute Sache. Sie sollte ihren Ursprung aber nicht im Vergleich mit dem Leben anderer Leute haben. Drehen wir dem Pharisäer keinen Strick draus, wie gesagt, das hat jeden von uns schon mal, haben wir alle schon mal irgendwo in irgendeiner Form gemacht. Das richtige Problem, das kommt jetzt. Nachdem der Pharisäer seinen Dank ausgedrückt hat, liefert er nämlich jetzt den für ihn stimmigsten Grund, warum er Gottes Segen in seinem Leben überhaupt erfährt. Er sagt, ich faste zweimal die Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Das Alte Testament schreibt das Fasten nur für einen großen oder nur für den großen Versöhnungstag vor, Yom Kippur. Aber anstatt einmal im Jahr zu fasten, sagt sich dieser Pharisäer, ich faste sogar zweimal in der Woche. Viele Pharisäer haben das getan. Die beiden Fastentage der Woche waren meist der Montag und der Donnerstag. Also wer so außerordentlich fastet, der muss ganz nah am Herzen Gottes sein. Es geht gar nicht anders. Und neben dem Fasten gibt er eben auch, wie es im Alten Testament ebenfalls vorgeschrieben ist, den Zehnten von dem, was er einnimmt. Das ist doch gut. Also bei der einen Sache macht er mehr, als er sollte, Und die andere hält er genauso vorschriftsgemäß, wie es drin steht. Kurz und knapp ist die Situation also wie folgt. Er ist Gott dankbar, dass es ihm gut geht. Aber der Grund, dass es ihm gut geht, den sieht er in seinem eigenen Handeln, in dem, was er selber getan hat. Gott beschenkt mich, weil ich bin ja ein Guter. Ich mache ja was. Ich verhalte mich ja so, wie Gott es will. Und an einigen Stellen sogar noch mehr. Der große Fehler, den der Pharisäer hier macht, ist, dass er sich dadurch selber rechtfertigt. Also, ich tue Gutes und das macht mich gerecht. Und aus diesem Grund erfahre ich Gottes Segen in meinem Leben. Gott sei Dank. Also weiter am Ziel kann man gar nicht vorbeischießen. Ein gläubiger Mensch, der seine Rechtfertigung aus dem holt, was er tut, das geht nicht. Ganz anders verhält es sich diesbezüglich mit dem Zöllner. Der steht fernab von anderen, der steht ganz hinten an der Tür. Der traut sich gar nicht, besonders tief reinzukommen. Ja, im Tempel, dem Haus Gottes, ein heiliger Ort, wo Menschen Gott begegnen, da hat er eigentlich nichts verloren. Für die anderen ist der Zöllner im Tempel ungefähr so deplatziert wie ein Sandkasten in der Wüste. Das braucht keiner, sinnlos. Zöllner galten damals im Judentum als exkommuniziert. Die hatten keinen Anteil mehr am Volk Gottes. Die durften nicht mal an Gottesdiensten teilnehmen. Die waren raus, ihr Heil war verspielt, vorbei. Dieser von der Gesellschaft sozial und religiös verbannte Mensch, der wagt es, an den heiligsten Ort Jerusalems zu kommen. Und wird von den Blicken der Gläubigen, die sich gerade dort aufhalten, durchbohrt. Die Gottesdienstbesucher, die tuscheln schon und drehen sich auf ihren Stühlen um. Na, was will der denn hier? Na, er will zu Gott. Ganz hinten steht er, der Kerl traut sich auch angesichts des Ortes, an dem er sich befindet und der großen Schuld, die auf ihm lastet, nicht einmal den Kopf zu heben. Er versucht auch sein Handeln nicht zu entschuldigen, er relativiert nichts und sucht auch nicht nach irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, die ihn wenigstens ein kleines bisschen besser dastehen lassen. Dieser Mann, dieser exkommunizierte verbannte Zöllner, hat nur eine einzige Hoffnung. Und die formuliert er in einem einzigen Satz. Gott sei mir Sünder gnädig. Wortwörtlich steht da, Gott versöhne dich mit mir Sünder. Und wisst ihr, was Jesus dazu zu sagen hat? Wer so zu Gott kommt, der läuft offene Türen ein. Wer seine Sünde bereut, wer etwas ändern will an seinem Leben, der darf sich sicher sein, dass Gott ihn erhört. Und selbst wenn er zum millionsten Mal wegen der gleichen Sache ankommt, Gott weist dich nicht ab. Wer Vergebung bei Gott sucht, der wird sie auch bekommen, hundertprozentig. Wer sich Gott anvertraut, der wird gerettet, ohne Bedingungen, ohne Wenn und Aber. Das ist eine Nachricht, die nicht nur an Heiden adressiert ist, sondern die wir Christen auch oft und gerne vergessen. Wisst ihr, da draußen in der Welt, die ganzen christenfeindlichen Menschen und die ganzen Religionskritiker, die sagen solche Sachen wie, na ihr Christen macht es euch wirklich schon sehr einfach. Erst sündigt ihr und dann sagt ihr einfach, tut mir leid, Jesus, und schon ist alles vergeben. Ja, es ist so einfach. Jesus macht das möglich. Nur er kann das tun und er will es tun. Umso tragischer ist die Tatsache, dass nicht viel, viel mehr Menschen diesen Weg gehen. Und jetzt kommen wir mal zurück zum Bild, das ich am Anfang als Einleitung benutzt habe. Jeder Mensch, jeder von uns hat zwei Möglichkeiten, wie er eines Tages vor Gott steht. Die erste Möglichkeit ist, er steht alleine da. Das heißt, er ist selbst Angeklagter und Strafverteidiger in einem. Und er ist mit der Herausforderung konfrontiert, es mit der göttlichen Rechtsprechung aufzunehmen. Für den ist das nicht so ein großes Problem, der hat sowieso keine Ahnung, der denkt sich, na, das ist ja Gott, das wird schon irgendwie gut gehen, so schlecht bin ich ja nicht. Aber das hat noch kein Mensch geschafft. Oder Option 2. Ich lasse mich verteidigen. Und zwar vom einzigen Strafverteidiger, der dazu in der Lage ist, und das ist Jesus Christus. Und ich kann euch eins sagen, Jesus hat in der Strafverteidigung eine Erfolgsquote von 100%. Es ist noch niemals vorgekommen, dass sich jemand Jesus anvertraut hat und nicht freigesprochen wurde. Das gibt's nicht. Es ist völlig egal, wie lange und wie groß dein Strafregister, das du im Leben aufbaust, ist. Selbst wenn du damit deine Wohnung tapezieren könntest, von A wie Alkoholiker über E wie Ehebrecher bis hin zu Z wie zerrissen, zerbrochen und zerstört. Jesus hat noch niemals verloren. Und er möchte und er kann das auch mit dir machen. Aber nur, wenn du das willst. Dafür müssen wir keinen guten Eindruck machen und mit Anzug oder Sakko erscheinen. Wir müssen keine Sozialstunden abarbeiten als Wiedergutmachung und wir müssen auch kein unbezahlbar hohes Honorar abstottern. Jesus macht das freiwillig. Es braucht nur eine einzige Sache. Nur ein kleiner, ernst gemeinter Satz. Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Gott wird es sein. Ich möchte mit uns beten. Lieber Jesus Christus, du weißt, dass kaum ein Tag vergeht, an dem ich als Mensch durchs Leben gehe und mich nicht ständig belade mit irgendwelchen Sünden, mit irgendwelchen Lastern, mit irgendwelchem Fehlverhalten. Und dass ich oft den Gedanken an das, was noch kommt, gerne verdränge, weil ich glaube, dass ich noch Zeit habe und das gar nicht so ernst nehmen will. Und Herr Jesus, du hast so eine wunderbare Botschaft für uns. Dass das, was uns nicht möglich ist, dass du gesagt hast, ich will es machen, ich will euch retten. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass dir dein Sohn nicht zu schade gewesen ist, dass du ihn für uns zur Erde geschickt hast, um uns zu retten. Ich will dich loben und preisen, Herr Jesus Christus, weil du so groß bist und so geduldig und so viel Liebe hast, dass wir dir nicht egal sind, sondern dass du gekommen bist, um uns zu retten.